Ja, ich freue mich sehr darüber, wieder mal in eurer Mitte sein zu dürfen. Und ich meine das ganz konkret. Es sind zwar nicht alle anfassbar und spürbar in diesem Raum hier, aber es sind ganz viele so an Bildschirmen. Und aus meiner Sicht ist das gar nicht so ein riesiges Problem. Ich sehe euch durch die Kamera hindurch. Und der Franz von Assisi, von dem heißt es ja mal, dass er immer den Vögeln gepredigt habe. Ja, und so ähnlich, finde ich, ist es doch auch heute Morgen. Und ich glaube, die allermeisten von uns sind auch miteinander verbunden durch den Heiligen Geist. Ich kenne auch ganz viele von euch, die ja schon seit Jahren auch zu dieser Gemeinde dazugehören. Und ihr kennt mich und ihr seht mich jetzt ja und spürt mich und merkt und wie ich mache und tue und so weiter. Und von daher glaube ich, dass dieser Gottesdienst sehr, sehr gut auch auf Distanz gelingen kann. Ja, ich habe mir überlegt, was für ein Thema bringe ich mit, was könnte heute Morgen gut passen, hier für meine Gedankenanstöße, die wir Predigt nennen. Und ich habe mich entschlossen, was vielleicht für viele von uns oder sogar alle wirklich passt, ist Leben in Gottes Kraft. So in den letzten 2-3 Wochen habe ich das auch immer wieder mal gehört, so in den Medien, man ist Corona-müde und so weiter. Und es gibt so viele Dinge, die man immer wieder überwinden muss, die man sich abschminken muss, wo man verzichten muss, wo man sich umstellen muss. Und da glaube ich, in unserer Zeit, aber nicht ausschließlich in unserer Zeit, ist dieses Thema Leben in Gottes Kraft enorm wichtig. Ja, der Moderator hat das eben schon gesagt. Ich habe euch Teilnehmerunterlagen zur Verfügung gestellt. Und es wäre eigentlich schon gut, wenn ihr die vor Augen habt oder noch besser vielleicht sogar ausgedruckt habt, weil ich werde hin und wieder auf die Teilnehmerunterlagen auch so Bezug nehmen. Und ihr merkt auch, ich benötige kein PowerPoint. Ich finde PowerPoint sowieso meistens komplett unnötig. Und gerade so im Arbeiten so mit Teilnehmerunterlagen, PowerPoint ist flüchtig, das verschwindet dann wieder. Aber so mit Teilnehmerunterlagen habt ihr dann sehr, sehr viele Dinge, Inhalte, Bibelstellen, Kernaussagen, auch gerade schriftlich zur Verfügung. Könnt die persönlich vertiefen oder allenfalls auch in der Kleingruppe. Ja, Leben in Gottes Kraft, das ist so schnell dahergesagt. Die erste Frage, auf die ich ganz kurz eingehen möchte, ist, was ist das genau für eine Kraft? Und da gebe ich jetzt eine für langjährige Christinnen und Christen eine ganz simple, aber nicht naive, eine ganz simple Antwort. Und ich lade euch ein, dass ihr euch darauf einlasst und nicht denkt, oh ja, kalter Kaffee ist mir ja schon längstens bekannt. Es ist eine Zentralaussage aus dem Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16. Und der Paulus sagt hier, ich schäme mich nicht. Also das hat der Paulus auch gekannt, sich schämen, nämlich diese Heilsbotschaft von Christus überall weiter zu sagen. Also hier sagt der Paulus sozusagen, hey, ich bin wahnsinnig auf Kraft angewiesen, weil ich habe oft Schiss zum Smuluf mache und mich zu Jesus Christus stellen. Also ich schäme mich nicht, diese Heilsbotschaft von Christus überall weiter zu sagen. Und jetzt kommt die Begründung dafür, denn diese Botschaft ist eine gewaltige Kraft Gottes. Also nicht nur eine Kraft Gottes unter anderen Kräften, sondern eine gewaltige Kraft Gottes, eine überbordende, eine präsente, eine gegenwärtige, fassbare, ergreifbare, erfahrbare Kraft vom lebendigen Gott, der wirklich Realität ist. Und der Paulus sagt dir auch im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16, auch gerade so ein paar Konsequenzen, die diese Kraft im Leben der Menschen hat, die sich auch auf diese Kraft eingelassen haben, diesen lebendigen Gott willkommen geheißen haben in ihrem Leben. Nämlich, der Paulus sagt, wer an sie, an diese Botschaft glaubt, sie also ergreift, für sich anwendet, sie ernst nimmt, im Leben willkommen heißt, wer an sie glaubt, erfährt, dass Gott ihn von seiner Schuld befreit und aus seiner Verzweiflung rettet. Und die Power dieser Botschaft geht so weit, dass der Paulus sagt, zunächst galt diese Botschaft nur den Juden, aber jetzt sollen sie auch alle anderen Menschen hören. Und ich möchte es einfach deutlich sagen, lassen wir diesen Aspekt von Kraft in unserem Leben nie außer Acht. Und ich lade euch ein, dass wir uns nie dran gewöhnen. Und deswegen stelle ich das ganz bewusst als Merkpunkt, so ganz bewusst an die erste Stelle von meinem Input heute Morgen. Genau. Es geht nämlich darum, dass Jesus Christus in den Riss getreten ist, weil wir abgrundtief eigentlich, der Daniel hat es vorhin auch gerade betont in seiner Vorpredigt, wir sind grundsätzlich getrennt vom lebendigen Gott. Und indem Jesus Christus unsere Gottesferne, unsere Gottlosigkeit am Kreuz, auf Golgatha, aus dem Weg geräumt hat, mit in seinen Tod weggenommen hat, ist die Beziehung zum lebendigen Gott wieder möglich. Für die Menschen, die sich dafür öffnen und sich danach ausstrecken und das für ihr persönliches Leben ergreifen. Und ich habe vor ein paar Tagen auf eurer Homepage einfach mal einen Einblick gemacht, wo der Raphael, Einblick genommen, gepredigt hat. Und da habe ich gedacht, hey, wow. Weil ich habe dort, also genau, ich habe das ungefähr dort, von dort aus erlebt, wo ihr auch die Kamera hinschaut. Und ihr seht das jetzt ja hier auch. Ihr seht hier das Kreuz und dahinter seht ihr das grüne Ding da, diesen Manöckeli mit diesem starken, fetten Pfeil, der den Notausgang weist, oder? Und das finde ich absolut genial. Also herzlichen Glückwunsch. Das sieht vielleicht ein bisschen krass aus auf den allerersten Blick, aber das Kreuz von Golgatha, also symbolisiert durch dieses Holzkreuz und da oben der Notausgang, ja, Halleluja, das ist der Ausgang aus Verlorenheit, aus Ferne von Gott, aus Kraftlosigkeit, ich nehme den Mund sehr voll und ich fühle es sehr bewusst, ist der Ausgang aus dieser Situation in den lebendig machenden Kontakt mit dem lebendigen Gott. Also ich finde das genial, also genießt das einfach, indem ihr ganz besonders hier dieses Notausgangzeichen, das müsste eigentlich ja sogar noch leuchten, grün und grün ist die Hoffnung. Also ich finde es einfach ganz prächtig, so diese Kombination von diesen beiden Bildern eigentlich. Und das zeigt, diese Kraft, also Paulus sagt es hier ja auch, wer an diese Kraft glaubt, erfährt und erlebt, dass Gott ihn von seiner Schuld befreit und aus seiner Verzweiflung rettet und neues Leben schenkt. Also für mich heißt das, es geht hier auch in keiner Art und Weise um irgendeine, dass wir uns vergewissern über irgendwas, was da mal in grauer Vorzeit gewesen ist. Denn der Jesus Christus, der an diesem Kreuz gestorben ist, der sich hat annageln lassen, brutal gestorben ist, der sündlose Sohn Gottes, den Gott gesendet hat zu unserer Rettung und wer ihm die Hand entgegenstreckt, streckt auch Gott die Hand entgegen. Und wer diese Realität in seinem Leben willkommen heißt, tut etwas ganz Reelles, denn der zunächst gestorbene Jesus Christus, er ist dann von den Toten auferstanden und das ist Ostern und das ist im Grunde das Ereignis, was ermöglicht, dass diese Kraft auch ganz, ganz viele Menschen weltweit oder dir auch heute Morgen, vielleicht dir auch zum allerersten Mal zur Verfügung steht, sofern du diesen Jesus Christus, der Lebendige ist, der heute Morgen hier in unserer Mitte ist und bei dir in der Mitte ist, da wo du ganz individuell jetzt gerade bist, dieser Jesus Christus ist erreichbar, ist ansprechbar und damit ist auch dieses Kraftpotenzial für dich, ich sage das Beratersprache, diese Ressource für dich und für dein Leben verfügbar, sofern du zugreifst. Also das ist der Ausgangspunkt von allem. Wir müssen überhaupt nicht von Leben in Gottes Kraft reden und darüber nachdenken. Wenn wir diesen Notausgang, diesen Ausgang, diesen gekreuzigten und auferstandenen Jesus nicht auch in unserem Leben willkommen geheißen haben, dann wird Gottes Kraft erfahrbar, erlebbar in unserem Leben. Jetzt möchte ich gerne auf eine zweite Fragestellung gerne kurz eingehen, nämlich die Frage, wozu ist denn diese Kraft eigentlich? Ja, ich habe ja gerade gesagt, ja, wir sind in chaotischen Zeiten und alles zerrt so an den Nerven und so. Ja, es ist auch für uns. Aber was sagt so die Heilige Schrift, die Bibel? Wozu dient diese Kraft? Wo führt sie hin? Was möchte sie auslösen? Eine Kraft, also ich fahre einen VW Diesel, hat einen ziemlich powervollen Motor auch. Also eine Kraft zieht ja auch und drängt ja auch. Eine Kraft hat immer eine Richtung. Und deswegen ist es eine wichtige Frage auch, die Kraft Gottes, in welche Richtung strebt sie eigentlich? Was möchte diese Kraft Gottes in deinem, in meinem, in unserem Leben eigentlich auslösen? Und da gibt es eine sehr berührende Schriftstelle. Also dieses Headset ist einfach ein dummes Ding, sorry. Aber ich muss mich hier jetzt ja nicht fernsehkonform geben, deswegen muss ich das immer wieder neu montieren, dass es nicht abfällt. Und zwar, da gibt es eine sehr, sehr tolle Aussage im zweiten Brief von Paulus an den Timotheus. Und die möchte ich gerne lesen. Und ich finde, die trifft so den Nagel so richtig gut auf den Kopf. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Und ich liebe diese Aussagen in der Heiligen Schrift, wo von einem Entweder-Oder sprechen, hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft und den Geist der Liebe und den Geist der Besonnenheit. Und ich habe in mir eine sehr, sehr bilderreiche Welt. Also, und hier passt das wieder so schön. Ich liebe Dreiecke, oder? Und hier haben wir wieder so ein Dreieck. Nicht den Geist der Furcht und den Geist vom Bammel und den Geist der Angst. Angst kommt von Engel, wo einem den Atem nimmt und einen bedrängt und man irgendwie keinen Ausweg mehr sieht. Nicht das. Das ist eigentlich pfui. Nicht das soll uns faszinieren. Nicht das soll uns prägen oder Kraft haben, uns runterzuziehen. Gott hat uns nicht gegeben diesen Geist, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Nur ganz kurz, was heißt das? Der Geist der Kraft, darauf möchte ich jetzt gleich noch ein bisschen näher auch eingehen. Aber das ist der Geist der Kraft, der uns erfüllen soll, dieser Geist. Und der Kraft der Liebe, diese Kraft, diese Dimension, der Heilige Geist, möchte immer wieder die Liebe zum großen, starken, lebendigen Gott, zu Jesus Christus, in uns wecken, in uns aufrufen. Die Liebe zu Gott, und ich glaube, dazu gehört gleichzeitig auch die Liebe zum Nächsten. Denn es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die so vor Kraft strotzen oder Christen, die finden mit Gottes Kraft, ich manage alles. Das hat so ein bisschen was Bulldozer-mäßiges auch. Sondern auch so die Haltung, den Geist der Wertschätzung. Kanal sein auch von Gottes Liebe zu anderen Menschen hin. Aber dann auch den Geist der Besonnenheit. Also, ich jetzt von meinem beruflichen Hintergrund, also sorry, aber ich muss es jetzt einfach mal sagen. Also heute würde man auch sagen, zum Beispiel den Geist der Reflexionsfähigkeit. Und damit hat es was ganz Besonderes auf sich, dieser Geist der Besonnenheit. Das bedeutet nämlich, ich bin in der Lage, aufgrund des Wirkens vom Heiligen Geist, des Wirkens Gottes in meinem Leben, auch mal neben mich zu treten und eine Situation, wo ich schlottere, wo ich Bammel habe, wo es mir Schmuch wird und wo ich mich bedrängt fühle und wo ich down bin, auch mal da auszusteigen, mich auch mal anzuschauen und die Situation anzuschauen, das heißt ja Besonnenheit, sich besinnen. nicht von Sinnen zu sein, sondern sich besinnen und da mal hinschauen. Und wie sind eigentlich die Kraftverhältnisse? Wie ist die Situation wirklich? Ist das, was bei mir Druck macht und mir Angst macht und wo ich mich kraftlos fühle, ist das die einzig wahre Realität? Als Christ bin ich überzeugt, nein, es gibt noch eine größere Realität, und zwar, dass der lebendige Gott und sein Wirken. Und davon ist die Heilige Schrift voll. Das ist Thema in der Bibel, wer hat wirklich die Macht? Und deswegen ist es so spannend, sich zu besinnen, zu Sinnen zu kommen, wieder aufzuwachen. Und hier gehört das hin, nüchtern zu werden und zu merken, was ist eigentlich wirklich los. Und vielleicht die Heilige Schrift zu ergreifen oder das Waffenrüstungsgebet, da komme ich jetzt gleich noch hin. Das ist der Geist der Besonnenheit, sich nicht einfach mitreißen, mitziehen zu lassen, sondern sich besinnen, wie sind hier die Machtverhältnisse, was ist zu guter Letzt wirklich auch die Realität. Ja, Corona können wir nicht wegdiskutieren, das ist Realität. Es reicht auch nicht, möglichst gut zu glauben, damit das keine Realität mehr ist. Es ist Realität, aber es gibt eine Realität, die ist noch viel, viel größer. So, und jetzt fällt mir dazu noch eine Schriftstelle ein, die muss ich hier ganz kurz noch einfügen. Das ist ganz toll. Wer zum Thema Bedrängnis und Ängste und was einen runterziehen kann, wer das noch vertiefen möchte, auch von der Heiligen Schrift her, lies mal Römerbrief Kapitel 8. Und da zählt der Paulus viele Sachen auf. Todesängste, Hunger und Leiden, also Dinge, die er selber erlebt hat. Es ist wie so eine persönliche Erfahrung, die er da auch schildert, die er da beschreibt. Und dann sagt er was ganz, ganz Starkes. Ich glaube, das ist in Vers 37. Nämlich, in all dem, mitten in dem ganzen Schlamassel, was anders können wir das gar nicht nennen. Vielleicht findest du dich auch irgendwo wieder. Ich kenne ja deine persönliche Situation, dein Empfinden nicht so wirklich auch so. Ich kenne es aber bei mir. Mitten in all dem drin. Und das ist und bleibt im Moment Realität, mitten in all dem triumphieren wir durch den, der uns liebt, Jesus Christus. Und ganz ehrlich, ich finde das Hammer. Ich finde das beeindruckend. Also hier stellt der Paulus so richtig, also er legt so richtig die Fakten auf den Tisch. Also die Dinge sind oft nicht einfach weg, obwohl ich ganz fest glaube auch, an die Realität, dass aufgrund von Gebet an den lebendigen Gott Dinge sich auch schlagartig verändern können. Das ist für mich unbestritten. Aber oft machen wir die Erfahrung, dass die Realität einfach die Realität ist, die sie jetzt gerade ist. Und da sagt der Paulus, in all dem. Also diese drei Worte finde ich enorm. Ich müsste sie mir eigentlich mal, fällt mir gerade so ein, einfach mal so groß auch an die Wand hängen. In all dem, und ich weiß ja, wie es dann weitergeht, in all dem triumphieren wir, jubeln wir, bleiben wir hoffnungsvoll, haben wir Zuversicht, und zwar nicht aus eigener Kraft, sondern wegen dem, der uns liebt, nämlich Jesus Christus. Das ist genau das, was hier auch Paulus dem Timotheus hier schreibt. Der Geist, nicht der Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Jetzt möchte ich eine Frage aufmachen, nämlich, die stellt sich jetzt einfach auch ganz stark. Ich habe sie hier und da schon ein bisschen angetönt, aber jetzt, wie kann man denn Gottes Kraft im Leben erfahren? Also sie ist da, sie ist Tatsache, sie ist präsent. Und doch, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es manchmal so, ich habe wie so ein Brett vorm Kopf und bin dann nur auf das Negative und das Blöde ausgerichtet und ich kann auch schimpfen wie ein Rohrspatz und mich richtig nerven auch. Und auch mit anderen zusammen Trübsalblasen kann ich sehr, sehr gut. Ich bin da gar nicht aus Muhlkeit. Und Gottes Kraft ist da. Und es braucht eben diese Besinnung und deswegen auch diese Frage, wie kann ich mir denn jetzt das, was da ist und wo ich wie ein Brett vorm Kopf habe oder wo ich auch das Gefühl habe, dass Angst oder Furcht einflößende, dass das mir Kraft immer wieder auch wegnimmt, das ist so stark, dass ich irgendwie völlig den Blick verliere auf das, was Gott geschenkt hat, nämlich seine Kraft. Wie kann ich da vorgehen? Wie kann ich mir Gottes Kraft, die da ist, wieder erfahrbar machen? Ich kann dafür was tun. Es ist mir ganz vieles geschenkt und zugesagt, aber es heißt nicht immer gerade, dass es auch jetzt gerade für mich auch eine Erfahrung wird. Und deswegen diese Frage, wie kann man diese Kraft im Leben erfahren? Ich möchte eine erste Teilantwort gerne drauf geben. Die tönt auch fürchterlich naiv. Aber ich muss sie sagen, und ich sage sie sehr, sehr gern, weil sie einfach realistisch ist. Nämlich, jemand hat mal so schön gesagt, Glauben heißt, nach dem zu greifen, was da ist. Also, wäre vielleicht für dich, für mich auch immer wieder mal wie so ein Ohrwurm. Glauben heißt nicht, etwas sich zusammenreißen und irgendwie Überzeugung, irgendwie sich was einreden, sondern jetzt greifen nach dem, was da ist. Also zum Beispiel, es fängt damit an. Wenn Jesus Christus dir heute Morgen anbietet, komm in meine Nähe, unterstell dein Leben meiner Herrschaft, ich möchte Captain deines Lebens sein, ich möchte dir vorangehen, ich möchte dich beraten, ich werde dein Leben auf ein neues Fundament stellen, du hast Perspektiven bis übers Lebensende hinaus, ich möchte dein Leben mit dir zusammen gestalten, dann ist das ein Angebot, dass du es erfährst. Ist nicht eine Sache von ellenlanger Diskussion. So bin ich vor vielen Jahren zum Glauben gekommen. Ich habe immer gedacht, alles ist ein intellektueller Kraftakt, bis mir dann ein ganz lieber Typ mir gesagt hat, Rainer, hör mal auf immer mit deinen Fragen, du musst jetzt einfach mal springen. Du musst jetzt das, was du alles schon weißt, musst du jetzt mal nehmen und für dich persönlich in Anspruch nehmen. Das ist zum Beispiel so Tatsache bei einem Menschen, der Christ wird. Aber jetzt hier bei unserem Thema, Leben in Gottes Kraft. Wie wird diese Kraft erfahrbar? Indem ich greife nach dem, was da ist. Das heißt Glauben. Also meine erste Aufforderung heißt, glaube. Nimm Zusagen. Ich habe ja gerade auch schon ein paar Zusagen auch beschrieben aus der Heiligen Schrift. Nimm sie, ergreif sie, wende sie an, stell dich drauf. Als zweite Teilantwort möchte ich euch jetzt gerne die göttliche Waffenrüstung, also das Waffenrüstungsgebet kurz beschreiben. Wenn ihr in euren Unterlagen mal schaut, das ist hier, also wenn ihr das doppelseitig bedruckt vor euch habt vielleicht, wenn du es auf 2 A4 Seiten ausgedruckt hast, dann ist das jetzt, glaube ich, auf der dann ist es auf der zweiten und dritten Seite. Zweite und dritte Seite, danke fürs Signal. Genau, ich musste mir das jetzt gerade vorstellen. Also so sieht das aus. Da ist auch so einer abgebildet, so eine Grafik mit jemandem in einer Ritterrüstung. Und ganz kurz, dieses Waffenrüstungsgebet, das ist keine Formel. Das Waffenrüstungsgebet ist eine Möglichkeit, sich im Gebet die göttliche Waffenrüstung, die ja wörtlich beschrieben wird in Epheser 6, Kapitel 10 bis 18, sich diese Rüstung anzulegen. Und da haben wir es wieder. Greife nach dem, was da ist. Ist hochspannend. Da Epheser 6, Vers 10, da startet der Paulus diese Passage da im Neuen Testament mit der Aufforderung, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Tja, denkt man, toller Appell. Aber jetzt kommt das Angebot auch von Paulus, was steht denn zur Verfügung? Wie kannst du es jetzt nehmen, dass es auch was macht bei dir und dass es Wirkung erzeugt und dass es wirklich wirkt und dass du davon profitierst? Und dazu dient das Waffenrüstungsgebet. Ich bete dieses Waffenrüstungsgebet, wenn man das bewusst und ehrlich betet, wenn man es nämlich braucht, geht ungefähr 10 Minuten. Ich selber bin ein eher relativ sensibler Mensch. Das heißt, wenn Situationen, wo ich auch aus beruflichen Gründen hineintreten muss, also muss, ja, mache ich eigentlich freiwillig, aber ich habe dann ein Mandat übernommen, ich mache hin und wieder Konfliktmoderation und da ich selber ein ziemlich emotionaler Mensch bin, muss ich immer erst 3-mal durchatmen, oh, weil ich ganz schnell mal denke, wie kann man nur so deppert sein zu der Seite und also ich habe schnell mal das Gefühl, ich wüsste auch, was eigentlich gut ist. Und das geht aber nicht null und gar nicht, wenn man so zwischen 2 Seiten moderieren oder Mediation machen möchte oder vermitteln möchte. Das ist ein absolutes No-Go. Und deswegen, das ist immer so, gerade letzte Woche am Dienstag bin ich in einer Situation gewesen. Ich fahre dann extra frühzeitiger los, parkiere auf einem Parkplatz nicht weit von dem Lokal, wo wir uns treffen werden, nehme mir das Waffenrüstungsgebet. Das habe ich immer in meiner Bibel auch vorne drin. Das ist ein bisschen ramponiertes Blatt inzwischen, aber das macht ja nichts, auch so ein bisschen verkleinert. Ich habe das immer dabei und nehme mir Zeit, mich jetzt zu wappnen, mich zu schützen. Ich habe keinen Bammel mehr. Ich weiß, was ich tue im Namen von Jesus Christus. Jesus, bin ich fest überzeugt, ist meine Erfahrung, kanalisiert, auch parkiert, auch meine Emotionen. Es gelingt mir, allparteilich zu sein. Man sagt da nicht neutral, sondern allparteilich zu beiden Seiten zu halten, mich hineinversetzen, etc. Ich muss da nicht ins Detail gehen. Aber wenn ich dieses Waffenrüstungsgebet gebetet habe, dann bin ich gewappnet. Dann bin ich ausgerüstet. Und dann starte ich wieder den Motor und fahre noch die letzten 2-3 Kilometer und bin dann in großer Gelassenheit und Überzeugung dann an dem Ort, wo ich jetzt dann diese 2-3 Stunden zum Beispiel dann verbringe. Übrigens hier auch aus dem Römerbrief Kapitel 8, in all dem triumphieren wir durch den, der uns liebt, auch indem er uns dieses Waffenrüstungsgebet, und das ist ja Wort Gottes, das Waffenrüstungsgebet, in Gebetsform einfach, dass wir es uns auch mittels eines Gebetes gut anlegen können. Das ist auch ein riesiges Geschenk. Oder vielleicht ist es so, dass du auch irgendwie situativ immer wieder auch merkst, oh, ich habe so dünne Haut auf der Seele. Oder du merkst auch Dinge, die du erlebst, die wir auch von der Bibel her, die Anfechtungen genannt werden. Oder es zieht dich irgendwas runter. Ich sag dir, aus Erfahrung, aus vielfacher Erfahrung. Also ich bin nur ein ganz, ganz kleines Beispiel in dem Ganzen. Es passiert sehr oft, dass mir Menschen solche Situationen von sich erzählen oder auch das Gefühl haben, sie seien dämonisiert und so weiter und der Teufel schießt auf sie und so. Und das wirklich, nachdem ich mal gut zugehört habe, sehr oft und sehr passend meine, glaube ich, hilfreiche, aufgrund der Heiligen Schrift, hilfreiche Reaktion, dass ich der Person dieses Waffenrüstungsgebet gebe. Ich habe immer 2 Exemplare meiner Bibel auch mit dabei, damit ich eins auch unter Umständen weitergeben kann. Oder ich verschicke es auch dann per E-Mail. Und also wirklich, Jesus Christus zur Ehre und seinem Wort der Heiligen Schrift zur Ehre möchte ich wirklich sagen, dieses Waffenrüstungsgebet ist eine ganz große Quelle, dass es Frieden ermöglicht, dass es neue Kraft ermöglicht, dass Ruhe einkehrt im im Lebenshaus. Denn wenn die Wände dünn sind, muss man manchmal auch irgendeinen Schutz haben, dass man irgendwie auch nochmal zur Ruhe kommen kann, auch den Frieden Gottes erlebt. Also, ich sage ganz ehrlich, das ist vielleicht, würde ich doch so sagen, so der Kern und das Herz meiner Predigt von heute Morgen. Wie kannst du dir Kraft Gottes, ja, ich sage einfach mal, nutzbar machen? Weil Gott schenkt uns ja all diese Dinge, diese Segnungen auch, die er zur Verfügung stellt, die er beschreibt in seinem Wort. Er stellt sie ja zur Verfügung, damit wir zugreifen. Also ist nichts mit Egoismus, auch wenn ich jetzt gesagt habe, sich das nutzbar zu machen, dazu zu greifen und das zu nehmen und dadurch Gottes Segen und Gottes Kraft erleben. Aber auch eben, ich habe es extra so ausgedruckt, dass du das so nehmen kannst. Wenn du das gerne auf zwei A4-Seiten hättest, oder also in Dateiform, oder zwei A4-Seiten auf einer A4-Seite, oder dieses hier ohne auch noch gerade den Kopf hier oben, die Kopfzeile, schick mir einfach ein Mail. Du findest hier ganz am Schluss meine Mailadresse. Schreib einfach Waffenrüstungsgebet und ich würde dir das gerne mailen. Ich stelle das gern zur Verfügung. Jo. Also, es gäbe noch manche Sachen. Ich springe jetzt mal noch etwas. Ich erwähne nur das mal ganz kurz. In deinen Unterlagen ist das Punkt C. Das wäre jetzt auf der vierten Seite, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Wie erlebe ich Gottes Kraft im Leben? Nämlich indem du Menschen zur Seite hast, vielleicht einen Menschen zur Seite hast, wo dich segnet. Und Segen ist was an, also Segnen ist was ganz anderes als Fürbitte. Also das haben viele zu wenig auf dem Radar. Jemanden segnen ist ein Kraftpaket verschenken. Im Namen Gottes. Es kommt nicht von dir selber. Aber es geht darum, dass du dem Menschen, also dass dir jemand mal zugehört hat und dass dieser Mensch auch von Jesus her irgendwie merkt, was für ein Kraftpaket, was für eine Zusage könnte jetzt für dich hilfreich sein. Und ich habe in der Schweiz, in unserem Land, drei Menschen, und die sind alle ein bisschen weiter weg. Wenn ich eine unruhige Phase in meinem Leben habe oder wenn auf was auf mich zukommt, irgendeine Fragestellung, wo es irgendwie eine Weichenstellung erfordert, ich weiß, wo ich mich dann melde. Und das ist ganz, ganz toll. Das ist nicht einmal, oh, ich gehe jetzt in die Seelsorge, sondern das ist zum Beispiel ein älterer Mann, der ist so 75, sehr weise, viel ruhiger als ich, kann gut hinhören und sagt mir dann, was er von Jesus her sieht für mich in meiner Situation und segnet mich dann. Und der Effekt ist jeweils der, dass ich alles fallen lasse, alle Fragen und alle Bedenken und ich weiß genau, er hat recht. Es wird gelingen. Es wird gelingen. Und ich möchte vielleicht nur noch das, also zum Thema Segnen. Ja, wenn ihr mal Zeit und Lust habt, das wäre mal so ein zweiteiliges Seminar auch wert. Was heißt das eigentlich, einander zu segnen? Ich sage nur mal das, der Dietrich Bonhoeffer, der hat mal, also der hat ja viele tolle Sachen gesagt, aber etwas, was mir sehr, sehr stark imponiert, und zwar gerade an dieser Stelle, einander zu segnen oder Segen zu erleben. Er hat mal gesagt, der Christus im Bruder oder in der Schwester ist größer als der Christus in dir. Ja, und das ist Hammer. So ist es. Ich meine, jetzt dieser ältere Mann, dieser 75-Jährige, wo ich ja so ganz pauschal eben kurz beschrieben habe, ich meine, der hat genau dieselbe Bibel wie ich. was er mir sagt, ja, das könnte ich mir auch selber zusammenreimen, aber ich krieg's nicht auf die Reihe, oder? Und deswegen ist so schön, der Christus in ihm ist viel, viel größer als der Christus in mir. Manche Dinge kann ich mir nicht selber sagen. Die müssen wie von außen im Namen Jesu in mein Leben hineingelegt werden. Und dann entfaltet es Kraft. Wie kann man Gottes Kraft erfahren? Ja, zum Beispiel auch auf dem Weg, dass du bei jemandem andockst. Irgendwann ist ja vielleicht doch mal das erste Mal. Und einfach mal fragst, hey, ich würde gerne meine Situation beschreiben. Ich brauche eigentlich nicht ellenlange Beratung, einfach etwas zuhören, vielleicht etwas mitdenken und dass du mich segnest und mich damit auch ins Kraftfeld Gottes hineinstellst. Greife nach dem. Es ist wieder genau das. Wenn irgendwo ein tolles Buffet aufgebaut ist, oder? Und ich schlotter nur vor Heißhunger, aber ich bin nie bereit, auch mal ans Buffet zu treten. Also, ja, ist vielleicht ein großartiges Bild, aber ich finde, es darf nicht großartig genug sein für das, was Gott uns ja zur Verfügung stellt. Also, es braucht das, tritt ans Buffet. Greife nach dem, was Gott dir zur Verfügung stellt. Greife nach dem, was da ist. Auch mittendrin in der Corona-Zeit. Und das ist ja entscheidend. So, mein letzter Gedankenanschluss, zu dem ich jetzt auch nichts weiter etwas sage, aber den ich gerne lesen möchte, ist jetzt so der Abschluss. Du findest das auch in deinen Unterlagen unter dem Punkt E. Wie erlebe ich Gottes Kraft im Leben, indem ich genau hinschaue? Vielleicht haben manche das Gefühl, ja, die Predigt jetzt vom Rainer, die tönt doch ein bisschen sehr großartig wegen Gottes Kraft und so. Und deswegen ist mir noch wichtig, so ein letztes Segment, so ein letztes Kuchenstück eigentlich, da auch noch beizufügen. Das hat auch zentral mit Gottes Kraft zu tun, überraschenderweise. Der Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 4, Abvers 7. Ich trage diesen Schatz, gemeint ist das Evangelium, und Jesus Christus und der Heilige Geist im Leben, dieser Schatz. Ich trage diesen Schatz in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäß. Also Paulus sagt, sein Leben hat auch viele Brüche, er hat auch nicht so dicke Haut auf der Seele und so weiter. Ein zerbrechliches Gefäß. Und jetzt sagt er, warum das so ist. Denn es soll deutlich sichtbar sein, dass das Übermaß der Kraft, also vorhin haben wir es von der gewaltigen Kraft gehabt und hier jetzt das Übermaß der Kraft, nämlich dass sichtbar sein soll, dass das Übermaß an Kraft, mit dem ich wirke, von Gott kommt und nicht aus mir selbst. Und jetzt teilt der Paulus 4 Erfahrungen mit, jeweils in 2 Teilsätzen. Und das möchte ich gern lesen. Und das ist mir wirklich sehr überraschend. Denn, und jetzt beschreibt er das, wie er das erlebt, in dieser Situation, ich bin von allen Seiten bedrängt, aber ich werde nicht erdrückt. Yes, ich werde nicht erdrückt. Und das hat mit Gottes Kraft zu tun. Zweiter Satz. Ich weiß oft nicht weiter, aber ich verzweifle nicht. Das ist Gottes Kraft. Ich verzweifle nicht. Dritter Satz. Ich werde verfolgt. Mir sitzen bösartige Menschen im Nacken. Aber, Halleluja, Gott lässt mich nicht im Stich. Die Verfolgung ist wahrscheinlich da geblieben, aber Gott lässt mich nicht im Stich. Gott steht zu mir, neben mir, dass ich nicht abknicke. Und der vierte und letzte Satz, ich werde niedergeworfen, und das ist diese Grafik da vom Schwingen, ich werde niedergeworfen, aber ich komme immer wieder auf. Ich rappel mich immer wieder hoch. Immer wieder. Keine einmalige Erfahrung. Ich rappel mich immer wieder hoch. Also, auch diese Erfahrungen von Paulus, die jetzt nicht so wahnsinnig nach Triumph und so und alles in Butter tönen, auch diese Erfahrung, aber und so weiter, das ist auch zentral ein Element von Gottes Kraft im Leben. So, ich habe jetzt ein klein bisschen länger gepredigt, als ich eigentlich angekündigt habe. Aber herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich würde noch kurz beten. Ist das gut? Ja? Gut. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht fern hinter der siebten Wolke sitzt, sondern dass du präsent bist. In uns als Gemeinde, in unserem Leben. Bitte für diejenigen, die noch nicht so richtig wissen, ob sie sich eigentlich mal dir zugewandt haben, dass sie wirklich Fenster und Türen öffnen für dich, Jesus, dich willkommen heißen, bei dir andocken, bei dir der Quelle des Lebens und Quelle von Kraft und Zuversicht und Hoffnung. Herr Jesus Christus, und ich bitte, schenk du Gnade und Möglichkeit, dass Einzelne, die jetzt hier heute Morgen so präsent gewesen sind, auch an den Bildschirmen, dass sie sich besinnen können und greifen nach dem, was du zur Verfügung stellst. Ja, Amen. Amen.